Ich habe mich vor kurzem gefragt, wie das mit dem ist, dass es ja manches Mal bekanntere und Bibelstelle gibt, die man gerne und öfters und reichhaltiger nimmt und so. Und bin darauf gestoßen, dass ich vor ein paar Jahren mich mal so mehr oder weniger mit den Sprüchen auseinandergesetzt habe, dass ich die Gläser habe und mich auch ein bisschen damit beschäftigt habe und wo ich gedacht habe, ist doch mal interessant, auch mal in die Sprüche nahe zu gucken und würde euch heute gerne aus Sprüche 3 die ersten Verse, also 6, 7, 8 Verse vorlesen. Da steht, mein Sohn, da könnte man auch meine Tochter einsetzen. Also meine Kinder, meine Weisung vergiss nicht und dein Herz bewahre meine Gebote. Denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden mehren sie dir. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf deines Herzens Tafel, und finde Gunst und feine Klugheit in den Augen Gottes und den Menschen. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst die Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn. Und weiche vom Bösen. Das ist Heilung für deinen Leib und Labsal für deine Gebeine. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit deinen Erstlingen und deines Ertrages, denn füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Kelter. Die Zucht des Herrn, mein Sohn, verwirf nicht und lass dich nicht verdrießen, seine Mahnung. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und wie ein Vater den Sohn, den er gern hat. Der Salomo war ein anderer König wie sein Vater. David hat viel mit Eroberung und hat viel mit dem, dass er für Gott gekämpft hat im Auftrag Gottes. Und er war ihm nahe und er war ihm treu. Das, was David nicht machen durfte, war den Tempel zu bauen. Und wenn man jetzt in das Leben vom Salomo hineinschaut, dann war Salomo jemand anders. Salomo hat sich von Gott Weisheit erbeten. Das können wir im Samuel nachlesen, wo diese beiden Frauen kommen und sagen, das ist mein Kind. Und wo dann der Salomo diese Klugheit von Gott bekommen hat und gesagt hat, ja, dann teilen wir das Kind. Dann schneiden wir das in der Mitte durch und dann bekommt jede die Hälfte und dann hat jeder, was er braucht. Und die eigene Mutter hat dann gesagt, wir machen das nicht. Dann soll's lieber die andere haben und dann hat Salomo gesagt, und genau deshalb ist es die richtige Mutter, weil sie um das Leben des Kindes lieber darauf verzichtet. Also, Salomo war ein Mann, der mehr mit Geschick, Taktik, mit Nähe Gottes gearbeitet hat. Es hat sich verändert, als er kriegerisch auf die Taktik umgestiegen ist und gesagt hat, damit mich niemand angreift, muss ich mit jedem Land in irgendeiner Form verschwägert, verwandt oder wie auch immer sein. Und so ist Der Salomo hergegangen und hat hunderte von Frauen geheiratet. Wirklich hunderte von Frauen. Und die haben alle ihre Götter und Götzen mitgebracht. Und von daher stellt sich natürlich die Frage, wann hat Salomo die Sprüche geschrieben? Und die meisten nehmen an, dass das in seiner eher ersteren Zeit war, nicht in der letzten Zeit, wo er als König regiert hat. Und das würde auch Sinn machen, was er hier uns für weise Tipps für unser Leben gibt. Es sind ja nicht nur Kann-Tipps, sondern es sind Lebenstipps. Es geht ihm ums Leben. Und dieses Leben ist nicht nur einfach ein Leben, wo man jetzt sagen kann, okay, ich suche mir das raus oder ich suche mir das raus, sondern Salomo fängt hier im dritten Kapitel ganz geschickt an. Meine Kinder, meine Weisung vergiss nicht und dein Herz bewahre meine Gebote, denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden mehren sie dir. Die Frage ist ja, wo bewahren wir etwas auf, was uns wichtig ist? Ich habe bisher in unserer Gemeinde keine Umfrage darüber gemacht, wo wir unsere wichtigen Dinge aufbewahren. Allerdings kann ich eines von einem Freund erzählen, der Schweizer Kolleg, der gut verdient. Und der hat irgendwann mal Mauern in sein Haus reingezogen und eine ganz speziell, wo er sich einen Tresor eingebaut hat. Und es war mir vergönnt, in diesen Tresor reinzuschauen, und in diesem Tresor waren wirklich Reichtümer drin. Also keine Schrauben und auch keine T-Shirts von den Kindern oder so, sondern da waren wirklich Wertgegenstände drin. Das war also dieser Aufbewahrungsort, wo er sein Wichtigstes für sich aufbewahrt hat. In diesem speziellen Raum mit dicken Wänden und dem Tresor. Und nun sagt Gott zum Salomo, wo bewahren wir unsere wichtigen Dinge auf? Und der Übersetzer von der Elberfelder Bibel sagt, wir bewahren das in unserem Herz auf. Wir könnten auch sagen, wir bewahren das in unserem Innern auf, da wo das Leben pulsiert. Also hier schlägt praktisch der Puls. Das Herz bewegt sich, es pulsiert. Das macht es automatisch, da müssen wir nicht irgendwie was Spezielles dazu tun. Das bedeutet, wir bewahren die wichtigen Dinge unseres Lebens in unserem Herzen auf. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, weshalb schreiben wir das nicht in ein Jahrbuch oder weshalb schreiben wir das nicht in eine wichtige Datei? Ganz einfach. Es gibt Momente in meinem Leben, wo ich nicht am Laptop sitze und dann geht mich das herzlich wenig an, was da drin an Dateien drin ist und so, die suche ich dann, wenn ich sie brauche. Aber da, wo das Leben in uns pulsiert, da, wo von Gott Leben reinkommt und da, wo das Leben von Gott in unserem Körper weitergeht, da sollen wir die wichtigen Dinge unseres Lebens aufbewahren. Und was macht es mit uns? Das ist ja ganz interessant, was Salomo darüber sagt. Wenn wir die wichtigen Dinge unseres Lebens in unserem Herzen, in unserer Seele aufbewahren, dann hat Salomo festgestellt, dann schafft es Frieden in uns. Das heißt, das befriedet unser Leben. Wir können viel über Frieden schreiben und machen. Wir können das an unseren Politikern sehen, wie sie immer wieder sich winden und überlegen, wie können wir das jetzt angehen und was können wir da jetzt machen und so. Aber letzten Endes sind es alles nur Kompromisse, was, egal ob das hier in Europa stattfindet oder weiter, es sind immer nur Kompromisse. Weil in dem Moment, wo der Egoismus der Menschen hochkeimt, in dem Moment, wo der Egoismus in unserem Leben da ist als ungesundes Teil, wird er sich immer ausbreiten und wird alles verdrängen, was ansonsten noch da sein könnte. Und deswegen sagt uns Salomo, das Wichtige, was in unseren Herzkammern drin sein soll, ist Gnade und Treue. Und Gnade und Treue ist interessant, weil Gnade bedeutet ja, dass wir jemand, der uns etwas getan hat, wo wir eigentlich nicht vergeben können, wo er nie wieder gut machen kann. Wo wir nie wieder gut machen können, wo die Person, die da betroffen ist, uns das vergibt. Wo wir also, egal ob wir etwas Großes, etwas Schweres oder etwas Kleines, was trotzdem den Menschen so verletzt hat, dass er nie wieder etwas mit uns zu tun haben will, wo wir von unserer Seite aus vergeben. Und genau das macht Gott in unserem Leben auch. Er sieht in unser Leben hinein und er weiß, dass das, was an all dem Bösen da ist, dass es eigentlich nie weggenommen werden kann. Es ist also nicht möglich, dass wir unsere Schuld aus unserem Leben verbannen können. Und deswegen kommt Gott in seiner Gnade und vergibt uns alles. Er befriedet unser Leben. Und genau da passiert das in unserem Leben, was so wichtig ist, dass wir Frieden haben. Und deswegen im Umkehrschluss, wenn wir unruhig sind, wenn wir nicht unser Leben befriedet haben, dann ist es gut und wichtig, zur Gnade zu kommen. Da an der Gnade dran zu sein. Dass ich Gott immer wieder in dein und in mein Leben hinunterbeugen darf und kommen darf und die Schuld wegnehmen darf. Dass die Schuld eingedämmt wird. Dass sie weggenommen wird von Gott, dass sie sich nicht ausbreiten kann. Denn Schuld, Sünde ist wie eine Mutation in den Zellen. Wenn eine Zelle nicht mehr richtig funktioniert, dann in aller Regel mutiert sie und nimmt den Körper langsam ein und verändert sie. Und so wird der ganze Körper mit Schuld und mit Sünde buchstäblich durchzogen wie ein Krebsgeschwür. Und diesem Krebsgeschwür werden wir nur entgegenwirken können, wenn Gott wenn Jesus unser Herr ist. Und jetzt kommen wir zur Treue. Was hat dann die Treue mit der Gnade zu tun? Es ist wie auf einer Wippe. Ich weiß nicht, wer von euch war schon mal wippen mit seinen Kindern. Also wir haben das früher immer gemacht. Ich meine, ja, also ich weiß jetzt nicht, wie der Schweizer Begriff für eine Wippe ist. Okay, also ich traue mich das jetzt heute Morgen nicht auszusprechen, aber ihr wisst ungefähr, was ich meine. Und meine Kinder haben immer sich diesen Spaß gemacht und haben gesagt, Papa, setz du dich auf die eine Seite und wir gucken mal, wie viel wir brauchen, bis wir dich runterdrücken. Jetzt in unserer Familie war das natürlich kein Problem, also ich bin immer irgendwann hochgegangen. Da hatte ich nicht so gute Karten. Aber genauso ist es auch, eine Wippe ist ja in dem Sinn auch eine Waage. Ich weiß nicht, ob ihr ab und zu mal auf einem Markt seid, wo da noch so richtig abgewogen wird. Und genau diese beiden, die balancieren sich aus. Ganz interessant, die beiden balancieren sich aus, Gnade und Treue. Gnade allein im Leben genügt, kann uns dazu bewegen, wenn wir allein auf die Gnade schauen, dass wir denken, naja, ich kann ja sündigen, so viel ich will, so wie es im Römerbrief steht, weil je mehr ich sündige, umso mehr kommt ja die Gnade zum Tragen. Aber genau das ist nicht der Fall, sondern in dem Moment, wo ich treu werde, wird die Gnade aufgewertet. Das heißt, die Gnade wird nicht weniger, sondern mehr wert, weil die Treue die Gnade nach oben hält. Wenn ich Gott treu bin, wenn ich da wirklich dranbleibe, man könnte das auch Heiligung nennen, wenn ich dranbleibe an Gott, heißt es nicht, dass ich die Gnade nicht brauche, aber die Gnade wird mir umso wertvoller. Und ich füge da noch eins dazu, die Gnade ist das Erbarmen Gottes, dass wir Vergebung bekommen. Und das balanciert sich aus. Das zeigt, die beiden bedürfen sich. Wenn ich nur treu bin, und die Gnade und die Vergebung weglasse, dann habe ich Religion. Dann muss ich Gutes leisten. Und wenn ich die Gnade und die Vergebung allein sehe und denke, naja, egal was ich mache, Gott vergibt mir ja, dann fällt sie in dem, was das gekostet hat. Und da kommen wir her von Karfreitag und Ostern, dass das für Gott das absolut teuerste war. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen, binde sie dir um den Hals, schreibe sie auf in deinem Herzenstafel und finde Gunst und feine Klugheit in den Augen Gottes und den Menschen. Vertraue auf den Herrn und mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Das ist der nächste Abschnitt, den uns Gott hier zeigt. Es ist immer wieder faszinierend, wie schnell die Uhren hier in unserem Gottesdienstraum laufen. Salomo hat festgestellt, dass nicht allein der Verstand ausreicht für unser Leben, sondern dass das Vertrauen sehr wichtig ist. Und die Frage, die sich dadurch stellt, ist, auf was vertrauen wir? Und Salomo legt den Grundstein durch das, was ich hier beschrieben und aufgemalt habe, indem, dass er sagt, lasst uns ein Fundament, das des Vertrauens zu Gott legen. Lasst uns daran festhalten, dass er der Einzige ist, der unser Leben gut machen kann. In unserer westlichen Zivilisation sind wir immer wieder dran zu sehen, dass wir einen möglichst geradlinigen und einen möglichst guten Lebenslauf und möglichst, dass unser Leben immer nur nach oben geht. Aber die Tatsache ist, dass ein Lebensverlauf ist nicht eine gerade Linie, die immer nach oben geht und die uns dann am Schluss in den Himmel bringt, sondern wenn wir reinschauen, wenn wir uns den Jeremia als Propheten ganz kurz anschauen, dann hat Gott ihn als Prophet berufen und hat zu ihm gesagt, hey, du musst zu den Reichen und zu den Mächtigen gehen und ihnen sagen, was kommt, wenn sie nimmer auf mich vertrauen und wenn sie nimmer an mich glauben. Und immer wieder ist er hingegangen und irgendwann konnten sie es nimmer hören und dann haben sie ihn in einen Brunnen eingesperrt. Einfach weil es ihnen zu viel war. Und man weiß aus der Geschichte, dass man ihn mit nach Ägypten geschleift hat und dass er dort umgekommen ist. Also das Vertrauen allein auf Gott bedeutet noch lang nicht, dass wir dann irgendwann vom Kleinwagen zum Sportwagen kommen. Es kann auch umgekehrt gehen. Oder es kann auch einfach sein, dass unser Leben, und das können wir durchaus feststellen, dass unser Leben mit Gott ein Leben ist, wo ganz normale Aufs und Abs drin hat. Und natürlich kann man sich fragen, wieso lässt Gott es zu? Da gibt es nicht immer eine Antwort drauf. Tatsache ist, dass es nicht darum geht, ein perfektes Leben zu leben, sondern ein Leben im Vertrauen auf Gott. Ein Leben da, wo wir in eine Krise kommen, dass wir da Gott mit hineinnehmen und es als Chance für unser Leben sehen. Lasst uns also nicht nach dem Warum fragen. Warum lässt Gott es zu, dass ich in eine Krise komme? Weshalb lässt Gott es zu, dass ich dauerhaft eine Krankheit habe, die ich nicht wegbekomme? Weshalb lässt Gott es zu, dass ich manches Mal das Gefühl habe, dass Gott ganz weit weg von mir ist? Sondern lasst uns in dieser Phase unseres Lebens, wo es eben nicht gut läuft, lasst uns unsere Hände zum Heiland erheben. Lasst uns ganz bewusst ihn in diesen Krisenzeiten fragen. Lasst uns dankbar sein, wenn es bergauf geht, dass wir unsere Hände zu ihm erheben, dass wir ihn fragen, was ist dran. Denn letzten Endes ist unser Leben immer davon geprägt, dass es Aufs und Abs gibt. Und dass Gott in beidem dabei ist, dass er es gut mit uns meint. Wie der Salomo das schreibt, sei nicht weise mit deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das ist Heilung für deinen Leib, Labsal für deine Gebeine. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Was hat Salomo festgestellt? Er hat festgestellt, dass wenn wir Gott die Ehre geben, das heißt, das Beste, was in unserem Leben da ist, wenn wir ihm das zur Verfügung stellen, dann machen wir genau das, was Gott von uns will. Wir geben unser Leben ihm, dass wir das Beste zu seiner Ehre geben. Es geht doch um ihn. Es geht nicht um uns. Wenn ich in mein Leben reinschaue, wenn ich in meinen Personalausweis reinschaue, dann habe ich gefühlt noch, keine Ahnung, von der Lebenserwartung irgendwas mit 15 Jahren oder so zu leben. Das ist doch eigentlich gar nichts. Das ist doch ein Klacks. Und wenn ich selber meinen würde, dass ohne mich nichts gehen würde, dann wäre ich überheblich. Nein, ich bin austauschbar. Und das ist mir bewusst und Gott weiß es, dass es viel, viel mehr Menschen gibt, die näher an ihm dran sind und die das eine oder andere besser können, die mehr von ihm Begabung bekommen haben. Und würde ich mich vergleichen, müsste ich sagen, ja, an der einen oder anderen Stelle bräuchten wir jemand anders. Aber genau das ist das, was Salomo hier ausdrückt. Es geht ihm nicht darum, dass es ein anderer machen soll, sondern wenn Gott jemand an eine Position gestellt hat, dann geht es doch darum, in aller Bescheidenheit und in aller Treue das zu leben, was er von uns möchte. Und das zeigt uns Salomo ganz gut. Und Salomo ist auch ein warnendes Beispiel. Wie können wir gut leben und wie können wir davon wegkommen? Ich habe das ja am Anfang beschrieben, dass Salomo irgendwann eine Politik betrieben hat, indem er gesagt hat, wenn ich von jedem Land und von jedem Volksstamm eine Frau heirate oder liiere, dann habe ich überall Frieden. Das sind menschliche Gedanken. Und klar, wir können menschlich planen. Da können wir auch ins Neue Testament reinschauen und können bei dem Mann mit seinen Scheunen hängen bleiben. Der sagt, ich will größere Scheunen bauen, um noch mehr aufzubewahren und um noch mehr dran zu sein. Und dann kommt Gott und sagt, du Narr. Du Narr. Heute Nacht will ich dein Leben fordern. Wir hatten in unserer Nachbarschaft jemand, wo relativ selbstbewusst und sich selbstgenügend gelebt hat. Er kam eigentlich nur, oder die Person kam eigentlich nur aus dem Haus, wenn irgendwas nicht gepasst hat. Und bei einer Familie mit vielen kleinen Kindern passt immer irgendetwas nicht. Also stand er doch ab und an mal bei uns auf der Matte. Und irgendwann kam er nimmer. Und am Anfang war das wohltuend, dass er nimmer kam. Es war so befreiend. Und irgendwann habe ich meine Nachbarin gefragt, weißt du, was mit ihm los ist? Er kommt gar nimmer und beschwert sich nimmer. Und dann sagt sie zu mir, er hat wie jeden Abend Fernsehen geguckt, sein Bier getrunken und hat den Abend genossen. Und am nächsten Morgen haben sie ihn tot auf der Couch gefunden. Wir wissen also nicht, wie lange wir leben. Wir wissen auch nicht, wie lange das geht. Was wir aber in unserem Herzen haben können, ist diese Treue und diese Gnade, die uns Jesus zuteil werden lässt. Dass wir uns für ihn leben, dass wir für ihn da sind und dass wir uns für ihn einsetzen. Dass wir uns nicht entmutigen lassen, wenn etwas nicht wird. Diesem Nachbarn habe ich ein, zweimal versucht, Jesus nahe zu bringen. Und irgendwann hat er zu mir gesagt, ich habe das Leben im Griff. Nein, wir haben das Leben nicht im Griff. Was wir jedoch haben, ist einen treuen Heiland, der mit uns durch dieses Leben geht. Und dafür möchte ich ihm Danke sagen. Treuer Heiland, hab ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns so wichtige Schritte für unser Leben durch den König Salomo gegeben hast. Es ist ja Reden von dir und nicht von Menschen. Danke auch, dass wir lernen können, wie wir es am besten mit dir machen können. Und danke auch, dass du uns anhand vom König Salomo zeigst, wie wir es nicht machen sollen. Heiland, lass uns in dieser Woche ganz auf dich vertrauen, egal was kommt. Ob wir große Dinge bewegen oder kleine Dinge, lass sie uns mit dir machen. Und Heiland, erwecke du ganz neu diese Gnade und Treue in unserem Herz. Amen.